Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen zu unserer Philosophie-Sendung. Heute am 1. September 2024. Ein beliebiger Tag unserer Gegenwart. In Thüringen und Sachsen finden die Landtagswahlen statt. Es ist immer noch sommerlich warm. Viele sorgen sich vor dem Rechtsruck. Die Schwimmbäder sind voll. Das ist ein ganz winziger Auszug nur aus dem, was man über diesen Tag erzählen könnte. Es gibt wahnsinnig viel, was man zu heute oder zu dieser Woche, zu diesem Monat, zu diesem Jahr, zu unserer Gegenwart sagen könnte. Von den kleinen persönlichen Eindrücken bis zu den großen politischen Entwicklungen. Und eine Frage, die mich schon seit einiger Zeit umtreibt, gerade auch in Zeiten der Polarisierungen, wo scheinbar jeder die Realität irgendwie anders wahrnimmt. Die Frage ist, wie können wir denn die Gegenwart insgesamt verstehen? Wie bringen wir sie auf Begriffe? Wie erzählen wir von ihr? Wie sortieren wir sie für uns? Nun, fürs Sortieren der Welt sind ja die Wissenschaften zuständig, zum Beispiel auch die Soziologie, die uns immer wieder so ganz große Begriffe zur Verfügung stellt, um unsere Gegenwart zu verstehen. Leistungsgesellschaft oder Ego-Gesellschaft wären so Beispiele. Aber natürlich arbeitet die Soziologie auch mit feineren Unterschieden. Und dafür steht zum Beispiel auch das Glossar der Gegenwart, ein Band, den es schon zweimal gibt mittlerweile. 2004 kam eine erste Version heraus und eben jetzt in diesem Sommer eine zweite, ein Update, ein Glossar der Gegenwart 2.0. Und darin wird die Gegenwart eben mit vielen kleineren Begriffen beschrieben, nicht mit dem einen großen. Ulrich Bröckling ist einer der Autoren und Herausgeber dieses Glossars. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Freiburg und er ist mir jetzt aus einem Studio in Freiburg verbunden. Guten Tag, Herr Bröckling, herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Newmark.
Herr Bröckling, Ihr neues Glossar ist ein Update und es leuchtet auch unmittelbar ein, dass man die Gegenwart im Abstand von 20 Jahren irgendwie auch neu und anders beschreiben muss. Und es fällt auch auf, dass kaum ein Begriff gleich geblieben ist. Aber bevor wir auf diese Verschiebungen der Begriffe, mit denen man die Gegenwart beschreibt, eingehen im Einzelnen, wäre ich froh, Sie würden das Projekt vielleicht insgesamt kurz einordnen und erläutern. Wie kam es zu diesem Glossar der Gegenwart überhaupt ursprünglich?
Also Sie haben es gesagt, die erste Fassung dieses Glossars ist 2004 erschienen, in einer Zeit, in der in Deutschland das, was dann häufig die neoliberale Revolution genannt wurde, sich durchgesetzt hatte. In Deutschland war das ja sehr stark verbunden auch mit der Rot-Grün-Regierung von Schröder. Und in dieser Zeit hatten sehr viele und wir als Herausgeberinnen und Herausgeber eben auch den Eindruck, dass sich etwas verändert hat in unserer Gesellschaft, dass nach dieser langen, trägen Zeit der Kohl-Ära ja gravierende Veränderungen da sind. Und zugleich hatten wir in dieser Zeit gearbeitet mit einem Konzept des französischen Philosophen Michel Foucault, der einen Begriff geprägt hatte, Gouvernementalität, ein Begriff, mit dem er meinte, die Formen des Regierens, die Art und Weise, Menschenführung zu denken, Menschenführung aber auch praktisch umzusetzen und dazu ein Angebot gemacht hatte, wie man solche Menschenregierungskünste analysieren könnte. Und mit diesem Konzept, mit dieser Perspektive sind wir dann an eine Analyse der Gegenwart gegangen, die nicht aus einer Zentralperspektive, aus einem Begriff, Sie haben es gerade eben gesagt, sehr viele soziologische Gegenwartsdiagnosen machen so Bindestrichgesellschaften, Leistungsgesellschaft, Abstiegsgesellschaft, was auch immer. Da gibt es eine ganze Serie von solchen Buchtiteln, die dann die jeweilige Gesellschaft unter einem Blickwinkel fassen. Uns erschien das etwas verkürzt, verengt zu sein, das auf einem Begriff zu reduzieren. Und ein Glossar, das eben eine ganze Reihe, damals waren es 44, jetzt in dem neuen Glossar sind es etwas über 30 Begriffe, die bringen mehr Facetten ans Licht, indem sie eben mehr Begriffe auf ihre Bedeutung für die Gegenwart hin untersuchen. Und das tun diese beiden Bände in jeweils kurzen Essays, 5, 6, 7 Seiten langen Essays, die alle mit dieser Frage, ja, welche Formen des Regierens, des Nachdenkens über gutes Regieren, mit welchen Techniken des Regierens werden die Menschen heute 2004 und jetzt eben heute 2024 geführt?
Eine grundsätzliche Frage, die ich hätte, wäre, ob diese Idee einer Regierung, einer Menschenführung noch so präsent ist in der neuen Version von 2024, wie sie es 2004 war, oder ob mein Eindruck richtig ist, dass diese Idee so ein bisschen sich verschoben hat.
Sie hat sich ganz gewiss verschoben. Ich hatte es ja schon gesagt, 2004 war so eine Phase, wo sehr viele Versprechen, die mit diesem, was ich eben neoliberale Revolution genannt habe, zu tun haben. Also das Versprechen, dass wenn wir uns alle marktförmig verhalten, wenn wir uns als Menschen in einem Wettbewerb sehen, die jetzt nicht nur in ihrem ökonomischen, in ihrem beruflichen Verhalten, sondern auch in allen Alltagssituationen versuchen, sich als Unternehmer oder Unternehmerin ihres eigenen Lebens zu begreifen, dann sollten wir reich, glücklich, zufrieden werden. Also ein ganz großes Versprechen, die mit der Abschaffung von Bürokratie und dieser Orientierung an Markt und Wettbewerb einhergehen sollten. Also eine Phase, die damals mit Versprechen sehr stark arbeitete und die düsteren Rückseiten dieser Versprechen nicht mitkommunizierte. Die gab es ja damals auch. Wenn man sagt, jeder ist seines Glückes Schmied, dann ist damit zugleich nicht mitgesagt, aber mitgedacht, dass jeder an seinem oder ihrem Unglück auch selbst schuld ist. Das wurde damals nicht mitkommuniziert. Und die Artikel in dem Glossar damals haben versucht, eben auch diese dunklen Seiten in den Blick zu rufen. Heute haben wir eine Situation, ja, es geht immer noch viel um Markt, um Wettbewerb, um globalisierten Kapitalismus, aber es geht doch auch sehr viel um Disruption, um Zeitenwenden, um Bruch. Und es geht vielleicht, wenn es schon um Regierung geht, in vieler Hinsicht auch um Fragen von Unregierbarkeit oder die Fragen, lässt sich das überhaupt noch steuern, beeinflussen? Denken wir an so etwas wie die Diskussionen um die Klimakatastrophe. Da sehen wir sehr schnell, sehr deutlich, wo die Grenzen dessen, was da man auch bei gutem Willen und besten Absichten tun will, in den politischen Auseinandersetzungen, wo diese Grenzen sich dort zeigen.
In der Einleitung zum Glossar von 2004 benennen Sie auch die Art der Begriffe, die Sie ins Auge fassen, als Begriffe mittlerer Reichweite von hoher strategischer Funktion. Und das fand ich interessant. Also es ist die Frage, was für Arten von Wörtern oder von Begriffen, die aktuell in aller Munde sind oder die Sie aktuell wahrnehmen, sind überhaupt dazu geeignet, die Gegenwart gut zu erfassen. Und es sind ja heute eben, wie Sie gerade schon sagten, nicht mehr nur Begriffe, die so etwas wie die dunklen Seiten der IchAG oder des Neoliberalismus ins Auge fallen lassen.
Ja, diese Arbeit an der Auswahl der Begriffe, das war nicht nur die mühsamste und der aufwendigste Teil der Vorbereitung dieses oder dieser beiden Bücher, sondern auch wirklich in der Tat der spannendste Teil. Wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen, einfach Begriffe gesammelt, Brainstormings gemacht, neu sortiert, ausgesondert, die Vergleichbarkeit überprüft, Doppelungen versucht auszusondern. Und es waren Begriffe, Sie haben es gesagt, mittlerer Reichweite, also vielleicht so ein Begriff wie Normalität oder ein Begriff wie Gender. Das waren Begriffe aus dem alten Glossar. Jetzt im neuen Glossar ist zum Beispiel ein Begriff wie Diversität, den man gewissermaßen als Weiterführung, Modifikation, auch als Alternative zu einem Begriff wie Gender nehmen können in den Diskussionen, wenn es etwa um Diversity Management geht. Da spricht man heute eben von Diversity Management und nicht mehr von Gleichstellung der Geschlechter. Also da hat sich etwas verschoben und das kann man an solchen Begriffen deutlich machen. Und es zeigt eben auch, dass es sich dort um Begriffe handelt, die immer auch eine politische Dimension hat, wobei Politik jetzt nicht nur die Haupt- und Staatsaktionen einbezieht, sondern auch die Mikropolitiken des Alltags oder die Politiken, die in Organisationen, in Institutionen zu finden sind.
Und wenn wir jetzt nochmal dieses Gesamtprojekt eines Updates anschauen, wäre das methodisch eigentlich etwas, man müsste alle 20 Jahre so ein Glossar machen und dann hätte man einfach über die Differenz von Begriffen, die gerade aktuell sind, so etwas wie einen festen Standpunkt, über den man dann reden könnte?
Also das ist zumindest der Versuch, das gilt nicht für alle Begriffe, also nicht alle Begriffe aus dem Glossar von 2004 haben solche Entsprechungen, Weiterführungen, Modifikationen jetzt im neuen Glossar, aber sind doch einige und die haben in der Tat, das ist unsere Überzeugung, tatsächlich eine Zeit, diagnostische Aussagekraft. Lassen Sie mich vielleicht an einem Beispiel sagen. In dem alten Glossar gab es einen Artikel über Prävention, also einen Modus des Umgangs mit zukünftigen Gefahren, mit zukünftigen Risiken, der darauf abstellte, durch Maßnahmen, die man jetzt trifft, das Eintreten dieser künftigen Katastrophen oder Schäden oder Übel abzuwenden. Also noch ein sehr aktivistisches, in gewisser Weise auch optimistisches Konzept der Prävention. Wenn wir uns heute anstrengen, wenn wir heute vorbeugen, dann können wir Schlimmes, was möglicherweise sonst in der Zukunft eintreten würde, verhindern. Im neuen Glossar gibt es jetzt einen Begriff über Resilienz. Resilienz ist ein Konzept, da geht es auch um Umgang mit zukünftigen Risiken, mit zukünftigen Gefährdungslagen. Aber Resilienz geht eben nicht mehr davon aus, dass wenn wir uns heute anstrengen, wir diese Gefährdungen denken wir zum Beispiel an die Fragen des Klimawandels, abwenden können, die Folgen noch verhindern können, sondern dass wir uns anpassen müssen, dass wir davon ausgehen müssen, es wird schlechter werden, es werden vielleicht katastrophische, aber zumindest beeinträchtigende Dinge geschehen und geschehen ja längst. Und wir müssen uns darauf anpassen. Wir müssen, weiß nicht, andere Bäume anpflanzen, damit die Wälder resilient werden. Wir müssen uns ein anderes psychisches Mindset zulegen, um mit diesen Gefährdungen mental klarzukommen. Und so findet sich dieser Begriff der Resilienz, und das kennzeichnet viele dieser Begriffe in den Glossaren, dass es sich um Begriffe handelt, die in ganz vielen Feldern auftauchen. Und weil sie in solchen vielen Feldern, also im Bereich der Psychologie, im Bereich der Waldwirtschaft, im Bereich der Ökonomie, im Bereich des Politischen, wir sollen auch in Sachen Wehrhaftigkeit resilient werden, wenn wir dem Verteidigungsminister folgen. Also ein Begriff, der überall aufgeploppt ist und der deshalb eine gewisse Wahrnehmung einer Kondition der Gegenwart von heute aufzeigen kann. Eben einer Gegenwart, in der wir eine schlechtere Zukunft, Gefährdungen nicht mehr glauben, verhindern zu können. Wir gehen davon aus, es wird schlechter werden. Ja, das ist so. Also wir sind bescheidener geworden und versuchen nun, uns darauf anzupassen, weil uns auch gar nichts anderes übrig bleibt. So zumindest die verbreitete Überzeugung.
Also dazu passt meine Beobachtung. Es scheint insgesamt ein pessimistischerer Zungenschlag zu liegen in diesem neuen Glossar. Also 2004 gab es Empowerment, Gender und Globalisierung und heute gibt es Achtsamkeit, Diversität und Klimawandel. Mhm. Und also vom Empowerment zur Achtsamkeit ist doch eine deutliche Abwärtsspirale zu sehen. Also bei der Achtsamkeit ist es ja so, wie Sie so schön schreiben, dass die Frage nach dem, ob es ein richtiges Leben im Falschen geben kann, eine Frage der Atemtechnik wird. Also es gibt so eine Art von nach Innenwendung auch vielleicht, die in diesem neuen Begriffssetting liegt.
Also es gab immer schon Wendungen nach innen. Auch das sich selbst regieren, sich selbst führen, impliziert ja eine Wendung nach innen. Und wenn Sie an solche Begriffe auch aus dem alten Glossar wie Wellness denken oder Begriffe, die die ganze therapeutische Kultur dieser Zeit reflektieren, dann impliziert das eine Wendung nach innen. Aber es ist eben eine andere Wendung nach innen. Auch nach innen hin ist eben der Umgang mit Gefährdungen, mit vor allen Dingen Gefährdungen, die man vorher nicht absehen kann, mit Ungewissheit, mit radikaler Ungewissheit, die zugleich eine Möglichkeit tatsächlich auch katastrophischer Ereignisse impliziert. Diese Grundstimmung, das ist zumindest die These ganz vieler dieser Beiträge im Laufenden, im neuen Glossar, das ist eine Grundstimmung unserer Gegenwart heute, 2024. Das hat zu tun mit den massiv sichtbar gewordenen Folgen des Klimawandels schon jetzt. Das hat zu tun mit politischen Polarisierungen, mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus. Heute sind ja Wahlen in zwei Bundesländern, wo genau diese Verunsicherung auch wahrscheinlich ihren Ausdruck finden wird. Unsicherheit, aber auch durch die Kriege, die heute sehr viel näher, jedenfalls für uns sehr viel näher gerückt sind. All das zeigt, dass bedrohliche Ungewissheit und die Notwendigkeit, sich auf solche bedrohlichen Ungewissheiten einzustellen, das ist ja eine paradoxe Aufgabe. Ich weiß gar nicht, was genau an Schlimmem passieren kann. Aber ich muss mich trotzdem darauf einstellen, dass etwas Schlimmes passieren kann. Und diese Anspannung und Konzentration, die das fordert, hat etwas sehr Anstrengendes, auch Überforderndes. Und Techniken, Programme, wie zum Beispiel solche Achtsamkeitstraining, reagieren genau auf diese Anforderung, die sich heute stellt.
Herr Bröckling, jetzt haben Sie schon sehr schön beschrieben, wie man über diese letztlich an vielen Stellen verwendeten inflationären Begriffe, die man sozusagen als Soziologe allenthalben wahrnimmt und mit denen man dann die Gegenwart beschreibt. Also diese Methode, die leuchtet mir unmittelbar ein und dafür steht dieses Glossar der Gegenwart, also ganz beispielhaft, dass man sich da so durchlesen kann, durch auch die Entstehung unserer Gegenwart aus den Begriffen heraus, die sie eben beschreiben. Jetzt frage ich mich als Philosophin natürlich dann trotzdem, ist dieses Beschreiben über die Begriffe, natürlich, wir haben nur die Sprache, aber ist es eigentlich die Art und Weise, wie Leute über die Gegenwart reden, die die Gegenwart ausmacht? Oder ist das vielleicht auch schon eine Art von Verzerrung, die darin liegt, weil wir natürlich da dann schon ganz nah dran sind an eben so feuilletonistischen Diskursen, das, was man auf Englisch so schön die Chattering Classes nennt. Also das, was auf Twitter dann oft genannt wird als Stichwort, ist das wirklich dann repräsentativ für die Gegenwart?
Also wenn man es in einem ganz strengen zeitphilosophischen Sinn sehen würde, ist Gegenwart ja eigentlich nur ein Punkt und ein Punkt, der sich immerfort verschiebt. Ein Umschlagpunkt, wo Zukunft in Vergangenheit umschlägt. Das ist Gegenwart. Also hat überhaupt keine zeitliche Ausdehnung in diesem strikten Sinn. Aber so wie wir jetzt hier über Gegenwart sprechen und wie wir das auch im Alltag tun, hat Gegenwart sehr wohl eine Ausdehnung. Wir sprechen von der Gegenwart, wenn wir, weiß nicht, dieses Jahr meinen oder wenn wir dieses Jahrzehnt oder eine bestimmte Epoche meinen. Also wir gehen davon aus, dass Gegenwart eine zeitliche Ausdehnung hat. Aber Gegenwart steht immer im Verhältnis und kann überhaupt nur gedacht werden im Verhältnis sowohl zur Vergangenheit, von der sie sich abhebt, und zu einer erwarteten Zukunft, von der sich die Gegenwart abhebt. Und wir denken über Gegenwart eigentlich auch nur immer nach, wenn irgendwas, was wir wahrnehmen, problematisch erscheint. Wenn alles problemlos läuft, dann gibt es so einen Zustand von Selbstvergessenheit, wo man nicht fragt, ist das jetzt Gegenwart oder was wird die Zukunft sein, sondern kleine, große Probleme tauchen eigentlich fast immer auf. Insofern gibt es auch fast immer ein irgendwie alltägliches, mehr oder minder aufwendiges Nachdenken über Gegenwart. Aber die Dinge, über die wir bis jetzt gesprochen haben, zeigen ja, das sind ja schon ganz massive Veränderungen, von denen wir ausgehen oder die wir erwarten, die wir jetzt auch schon erleben, die wir im Rückblick auf die kürzer zurückliegende Vergangenheit wahrnehmen können. Und genau da setzt dann das Nachdenken über Gegenwart ein. Und weil das aber so von den Wahrnehmungen von Problemen geprägt ist, ist die Frage, was Gegenwart ist, immer auch eine umstrittene, eine politische Frage, eine Frage, die von unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlichen Erfahrungen unterschiedlich beantwortet ist. Auch deshalb gibt es nicht die eine Gegenwart, sondern Gegenwart ist etwas, was verhandelt wird, über das gestritten wird. Und damit wird man auch nicht fertig, darüber zu streiten, weil das genau damit zu tun hat. Es gibt viele Erfahrungen und damit auch viele Perspektiven auf Gegenwart und auf Vergangenheit und Zukunft. Wenn wir dann jetzt fragen, was kann die Wissenschaft, oder wenn ich jetzt für meine Disziplin, für die Soziologie spreche, dann gibt es da Versuche, und die Erwartung der Gesellschaft an die Soziologie ist zumindest eine wichtige Erwartung, Deutungen, Sinnangebote, Ordnungsangebote zum Verständnis von Gegenwart zu machen. Die Soziologie hat dazu einen reichen Kanon an Methoden empirischer Forschung. Es werden Daten erhoben, es werden Daten ausgewertet und interpretiert, und daraus versucht man Schlussfolgerungen zu ziehen. Und in der Soziologie haben sich im Lauf ihrer jetzt 150, 170-jährigen Geschichte auch unterschiedliche Genres herausgebildet, in denen SoziologInnen schreiben über die Gesellschaft und in der Regel über die Gesellschaft der Gegenwart. Und es gibt Gesellschaftstheorien, wo man mit theoretischen Konzepten, denken Sie etwa an die Marx'schen Überlegungen zum Kapitalismus oder denken Sie an Max Webers Vorstellung von Rationalisierung, also große Theorien, die moderne Gesellschaften beschreiben. Das ist dann nicht auf eine enge Gegenwart bezogen, sondern da hat man eine sehr große Reichweite. Und es gibt, und das gibt es gerade in den letzten Jahrzehnten verstärkt, zumindest hat es verstärkt öffentliche Aufmerksamkeit, das Genre soziologischer Gegenwartsdiagnosen. Das sind dann die eben schon erwähnten Bücher mit den Bindestrich-Gesellschaftstiteln, also die Abstiegsgesellschaft, die Risikogesellschaft. Ulrich Becks Buch Risikogesellschaft ist einer der am häufigsten verkauften, am bekanntesten soziologischen Titel der letzten Jahrzehnte überhaupt. Also das ist auch ein sehr erfolgreiches soziologisches Genre, das sich nicht nur an die Fachöffentlichkeit, also nicht nur an andere Soziologinnen und Soziologen richtet, sondern auch an eine allgemeine interessierte Öffentlichkeit, das deshalb auch zugänglicher ist als viele andere soziologischen Texte, weil es oft auch nicht so mit den methodologischen Reflexionen über die Validität der Daten und ob die Empirie repräsentativ ist, sich herumschlägt, sondern auch den Mut hat, stärker thesenhaft zu argumentieren, mit Beispielen zu argumentieren, die jetzt nicht unbedingt den Anspruch auf Repräsentativität haben müssen. Und deshalb ist dieses Genre der soziologischen Gegenwartsdiagnose auch in der Soziologie häufig etwas umstritten oder wird dann mit einem gewissen Misstrauen beachtet, also nicht ganz seriös von manchen Kolleginnen und Kollegen angesehen, weil es eben nicht vielleicht immer den strengsten wissenschaftlichen Standards genügt, dafür aber zugängliche, zugespitzte Thesen formuliert und auch damit öffentliche Resonanz erzeugt. Wenn man diese soziologischen Gegenwartsdiagnosen anschaut, dann haben sie zum einen diese Eigenart, dass sie in der Regel versuchen, einen Punkt zu machen und aus diesem Punkt heraus die Umbrüche, die dann die Gegenwart kennzeichnen, daran festzumachen, sind zum Zweiten auch häufig so, dass sie eine gewisse Flughöhe einnehmen, eine ziemlich hohe Flughöhe, dass sie also einen Gesamtschau von Gesellschaft suggerieren oder beanspruchen. Oder manchmal auch, dass sie so einen Wechsel von der Totale mit großer Flughöhe zu Nahaufnahmen, wo man exemplarisch, beispielhaft, anekdotisch ganz nah ranzoomt. Mhm. Aber die Zwischeneinstellungen dann häufig eben fehlen. Ein drittes Kennzeichen dieser soziologischen Gegenwartsdiagnosen ist eine Tendenz zur Dramatisierung. Sie beschreiben Gegenwart immer als einen Bruch mit, tendieren dazu jedenfalls, Gesellschaft der Gegenwart als einen Bruch mit dem, was vorausgegangen ist. Also sie betonen, heißt das, die Momente der Diskontinuität, der Veränderung und unterbelichten das, was alles trotzdem ja auch noch einfach so weitergeht, wie es schon lange läuft. Das gibt es ja immer auch. Es gibt ja nicht den totalen Bruch, den Moment, wo alles wirklich anders wird und es wird immer etwas herausgepickt. Man richtet seinen Fokus auf das, was sich verändert, auf etwas, das sich verändert. Und darüber macht man dann eine Gegenwartsbeschreibung fest und ja, unterbelichtet, ignoriert darüber das viele, was eben auch gleich bleibt.
Faszinierend. Das heißt, man ist eigentlich in der Soziologie immer schon so zwischen dem ganz großen Weitwinkel und der ganz kleinen, dichten Beschreibung sozusagen des Alltags. Und letztlich ist es nur eine Frage, wo man sich da verortet zwischen Weitwinkel und Fokussierung, wie man dann Gegenwart beschreibt.
Ich hatte das jetzt tatsächlich ausschließlich für diese soziologischen Gegenwartsdiagnosen gesagt. Es gibt natürlich andere Forschungen, die Gesellschaftstheorien sind immer auch Theorien, die eher eine hohe Flughöhe einnehmen und empirische Forschung ist häufig sehr, sehr kleinteilig und das ist auch gut, dass sie dann ganz nah ranzoomt. Und diese Gesellschaftsdiagnosen sind entweder auch versuchen, eine Gesamtperspektive auf Gesellschaft zu entwickeln, das verbindet sie mit den Gesellschaftstheorien und viele Gesellschaftsgegenwartsdiagnosen sind auch mit Gesellschaftstheorien unterfüttert. Und auf der anderen Seite müssen Gegenwartsdiagnosen, um Anschaulichkeit zu erzeugen, gerade wenn sie sich nicht nur an das Fachpublikum richtet, auch Beispiele bringen, müssen in diesem Sinne auch Empirie reinholen. Und dazu zoomen sie dann wiederum ganz nah ran. Und das verbindet sie eben auch mit empirischen Forschung, auch wenn häufig diese Gegenwartsdiagnosen selbst nicht auf von den Autorinnen und Autoren gemachten empirischen Forschungen beruhen, sondern auf gelesener Empirie.
Ich glaube, ein Problem, was wir zumindest in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Reden auch sehen, ist ja in dieser Polarisierung, wo die Realitätswahrnehmungen teilweise ja nicht nur, wie es immer der Fall ist, von der eigenen Situation gerade abhängen, von dem, was einen gerade interessiert, aber auch, wo man verortet ist in einer Gesellschaft. Also natürlich macht es einen Unterschied, ob ich eine junge Frau bin oder ein alter Mann und so weiter. All diese Dinge und Klassenunterschiede machen natürlich Unterschiede, ökonomische Unterschiede. Es gibt ganz viele Dinge, die die Perspektive auf Gesellschaft auch unterschiedlich machen. Aber wir haben ja aktuell, glaube ich, auch eine Lage, wo all diese unterschiedlichen Wahrnehmungen von Gesellschaft so mit sehr großer Lautstärke und mit sehr großem politischen Willen zur Polarisierung und auch zur sozusagen zur Aufwiegelung in einem kulturkämpferischen Gegeneinander verwendet werden, sodass wir eigentlich da doch, glaube ich, eher aktuell Mechanismen haben, die so einen klaren Blick auf Verhältnisse tendenziell verunklaren.
Also uns ist aufgefallen, auch als wir die beiden Glossare, als wir das zweite jetzt fertig hatten, nochmal miteinander verglichen haben, dass jetzt in dem neuen Glossar, also das sich mit unserer Gegenwart von 2024 beschäftigt, Affekte, Emotionen eine viel größere Rolle spielen als in dem alten. Tauchte dort auf, aber hatte längst nicht die Bedeutung. Und Affekte haben etwas, das zur Polarisierung neigt. Sie sind entweder positiv oder negativ. Man mag etwas oder man verachtet etwas. Man liebt etwas, man hasst etwas. Also diese Emotionen, Affekte sind so polar angeordnet. Und die Tatsache, dass er in sehr vielen Begriffen das auftaucht. Es gibt einen Artikel im neuen Glossar zum Thema Hass, dokumentiert eben auch, dass so etwas wie Affektpolitiken in den letzten 20 Jahren sehr viel wichtiger geworden ist oder jedenfalls mehr in den Vordergrund getreten ist und unsere öffentlichen Diskussionen über unsere Gegenwart auch stark davon geprägt sind, auf diese affektive Ebene zu schauen. diese Affektdynamiken. Denken Sie an die Diskussion über Triggerpunkte im Zusammenhang der Diskussion über den Aufstieg des Rechtspopulismus, dass es dort bestimmte Themen gibt, ob das das Gendersternchen oder das neue Heizungsgesetz sind. Also dass es bestimmte sensible Themen gibt, manchmal nur Wörter gibt, wenn die verwendet werden, dann geht der Streit sofort los, dann wird es sehr klischeehaft, da werden dann Feindbilder gezeichnet, darüber laufen politische Identifikationen ab. Das hat eine sehr stark affektive Seite, die gar nicht über Argumente, über ja, Diskussionen, was spricht dafür, was spricht dagegen, warum kann man bestimmte Sachen nicht teilen, warum unterstützt man andere, sondern das sind ganz spontane, ja fast Reizreflexmechanismen, die da zum Tragen kommen, die aber eine sehr, sehr große politische Wirksamkeit entfalten.
Das finde ich eine total interessante Beobachtung, leuchtet mir auch unmittelbar ein. Es ist vielleicht auch genau diese Emotionalisierung von vielen Redeweisen über unsere Aktualität, die bewirkt, dass es mir dann oft scheint, dass wir nicht mehr in einer wissenschaftlich gemütlichen Weise uns zusammensetzen und drüber reden, wie die Verhältnisse wirklich bestellt sind. Also wenn diese Räume natürlich enger werden, oder ist es nur eine journalistische Empfindung, dass diese Räume des so seinen ruhigen, ausgeruhten Verstehens enger werden? Mhm. Ist das eine Beobachtung, die man so an einer Universität nicht macht?
Selbstverständlich mache ich die auch an der Universität. Ich denke, es ist wichtig und einige Beiträge in dem Glossar versuchen das aus, dass man genau dieses Gefühl, diese Erfahrung, dass sich da etwas verändert hat, selbst wiederum versucht auch soziologisch zu erklären. Wie kommt das eigentlich, dass solche Affektlogiken, Affektpolitiken heute diese enorme polarisierende Bedeutung gewinnen können? Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist die Bedeutung sozialer Medien, die in ihrer technischen und ökonomischen Anlage genau das nahelegen. Also die Plattformen in den sozialen Medien zielen darauf, dass die User und Userinnen möglichst viel Zeit darauf verbringen, um die Userinnen dazu anzuhalten, dort zu bleiben, was zu posten, dort aktiv zu werden, muss ständig ihre Aufmerksamkeit gebunden werden. Und affektive Posts, affektive Nachrichten binden sehr viel stärker die Aufmerksamkeit als wenn es um argumentative Auseinandersetzungen, lange Erklärungen, Wissensvermittlungen geht. Und besonders affektiv bindend sind Botschaften, die negative Affekte, zum Beispiel Hass, kommunizieren. Also aus der Struktur solcher Social-Media-Plattformen heraus, die wiederum mit deren wirtschaftlichen Interessen, mit deren Algorithmen, die genau diese Aufmerksamkeitslenkungen steuern, zu tun haben, heraus gibt es eine Dynamik, eine gesellschaftliche Dynamik, je mehr Menschen dort unterwegs sind, viel Zeit dort verbringen, die genau diese Form von Kommunikation nahelegt und verstärkt im Sinne einer permanenten Konditionierung, indem man genau mit diesen Medien arbeitet oder in diesen Medien unterwegs ist. Das wäre ein Versuch, ein wichtiger Versuch einer soziologischen Erklärung genau dieser Veränderung. Und auch da, muss man sagen, hat sich eben in den letzten 20 Jahren etwas verändert. Und vielleicht auch nochmal als Beispiel dafür, dass die Frage, was ist eigentlich etwas, was Umbrüche in Gegenwart markiert, dass man darüber sehr kontrovers streiten kann. 2007 ist einerseits das Jahr, in dem die Finanzkrise begann. 2007 ist andererseits das Jahr, in dem das Smartphone erfunden wurde, auf den Markt kam. Und ja, man kann fragen, was hat, wenn man von heute her schaut, die Gegenwart mehr verändert? Beide sind Dinge, die enorme, kaum zu überschätzende Wirkungen haben. Aber man kommt auf eine andere Gegenwartsbeschreibung, wenn man ausgeht von dem, was seit 2007 mit Smartphones passiert und welche Bedeutung die im Alltag haben. Oder ob man im Unterschied dazu auf die Finanzialisierung der Weltmärkte, auf die Krisenhaftigkeit und auch ihre sozialen Folgen blickt. Beides ist wichtig, aber beides sind ganz unterschiedliche Gegenwartsbeschreibungen. Deshalb nicht ein Begriff, keine Zentralperspektive, sondern plurale Perspektiven auf Gegenwart.
Ja, dass das alte Glossar tatsächlich soziale Medien oder Algorithmen noch nicht enthielt, machte mich beinahe schmunzeln, die guten alten Zeiten von 2004, wo wir noch nicht mit den verhängnisvollen Folgen der Smartphone-Ökonomie zu tun hatten. Herr Bröckling, noch eine kurze letzte Frage. Jetzt haben wir schon wirklich viel über die Differenz von Gegenwart zur Vergangenheit, aber auch diese unterschiedlichen Perspektiven, mit denen man auf Gegenwart blicken kann, gesprochen. Ein Punkt, den wir noch nicht gestreift haben, ist das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft. Und eine große Diagnose, die auch immer wieder gestellt wird, aber die ja tatsächlich nicht falsch ist oder sich zumindest richtig in gewisser Weise wichtig anfühlt, ist die Frage, wie verhalten wir uns zur Zukunft? Und gerade die Klimakrise scheint doch auch zu implizieren, dass wir ein verändertes, auch ein weniger optimistisches, ein weniger zukunftsfähiges Gefühl haben, dass wir uns weniger erwarten von der Zukunft, ja vielleicht sogar unbewusst davon ausgehen, dass die Katastrophe gar nicht mehr abzuwenden ist. Also ist dieses Verstehen der Gegenwart auch mit Blick auf die Zukunft nicht auch ganz wichtig?
Unbedingt. Also Gegenwart ist immer auch Zukunftserwartung. Unsere gegenwärtige Zukünfte sind das, was wir denken, was wir auch befürchten oder was wir hoffen, wie es morgen oder in 10 oder in 100 Jahren sein wird. Und da hat sich, das wäre die Wahrnehmung, die aus den Texten des neuen Glossars hervortritt, dass sich das doch sehr verdüstert hat. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass die Grunderfahrung ist, die Zukunft wird vermutlich schwieriger, disruptiver, schlechter sein als die Gegenwart. Vieles wird sich nicht mehr zum Guten ändern. Der Atommüll, den kriegen wir nicht weg. Das Mikroplastik aus den Meeren kriegen wir nicht mehr weg. Das wird schlechter sein. Und es gibt auch noch eine Radikalisierung, die Vorstellung und die begründete Vorstellung, dass nicht zuletzt in der Folge des Klimawandels die Lebensbedingungen für Menschen nicht nur schlechter werden könnten, sondern dass es sich so weit zuspitzen könnte, dass es gar keine Zukunft mehr gibt oder dass die Zukunft irgendwann als ein Abbruch menschlicher Lebensmöglichkeiten zu denken ist. Also die Zunahme apokalyptischer Zukunftsvorstellungen ist etwas, was auch ein Merkmal unserer Gegenwart darstellt. Das Gefühl, in der Endzeit zu leben.
Endzeit ist das Stichwort. Wir sind am Ende unserer Sendung oder unserer Zeit angelangt. Herr Bröckling, Sie hatten es auch schon vorher erwähnt, Soziologen neigen gelegentlich zur Dramatisierung. Wir sind damit jetzt also doch auch beim dramatischen Ende angelangt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, wir sind nicht beim Ende angelangt, wir sind bei Vorstellungen über mögliche Enden angelangt und dass wir überhaupt über solche Möglichkeiten eines Endes nachdenken und was das für unsere Gegenwart bedeutet. Vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch.
Und wer sich jetzt wirklich kleinteilig die Gegenwart anschauen will, in gut 30 Begriffen ist sie aufgedröselt für uns in dem Band Glossar der Gegenwart 2.0, herausgegeben von Ulrich Bröckling, Susanne Krassmann und Thomas Lemke. Erschienen ist es beim Suhrkamp Verlag.